Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Heute, vor genau 7 Jahren, da verlor die Theaterwelt mit dem Tod von Bert Neumann einen ihrer genialsten Bühnenbildner. In Mecklenburg-Vorpommern eröffnet nun die erste große Ausstellung zu Neumanns Werk. Dorthin nehmen wir Sie gleich mit. Zuvor schauen wir aber nach Ingolstadt, wo die BürgerInnen gerade mehrheitlich den Bau eines neuen Theaters abgelehnt haben. Wie es dazu kam, gleich hier in Rang 1. Eigentlich war schon alles klar. In Ingolstadt sollte ein neues Theater gebaut werden. Das schien auch nötig, denn das Ingolstädter Stadttheater selbst muss aufwendig saniert werden. Und so wäre mit dem neuen Haus ein Ausweichquartier entstanden, das anschließend als Kammertheater hätte weiterbespielt werden sollen. Hätte, denn so kommt es nun nicht. Am Sonntag haben sich die Ingolstädter in einem von den Freien Wählern initiierten Bürgerbegehren mehrheitlich gegen den Theaterneubau ausgesprochen. Plötzlich ist also geplatzt, was längst beschlossene Sache schien. Und dabei geht es um viel mehr als nur ein verhindertes Bauprojekt, findet jedenfalls der Ingolstädter Intendant Knut Weber, mit dem ich vor unserer Sendung gesprochen habe.
Die Enttäuschung sitzt natürlich tief. Ich habe über 10 Jahre für dieses Projekt gekämpft und das war ja sozusagen alles schon in demokratisch trockenen Tüchern. Also nach jahrelangem Kampf hat endlich der Stadtrat in Ingolstadt sich für dieses Projekt Kammerspiele entschieden, also für den Bau eines neuen kleinen Hauses als Ersatzspielstätte für die Zeit der Sanierung des Theaters und als neues kleines Haus, weil unser altes kleines Haus unter extrem hygienisch problematischen Bedingungen funktioniert. Und dass dann sozusagen nach der Entscheidung des Stadtrats nochmal sozusagen durch eine, ich sag mal, fadenscheinige Bürgerinitiative dieses Projekt in Frage gestellt wird, das war natürlich ein herber Schlag. Aber letztendlich war es eine Wahlbeteiligung von 25%. Das ist erschreckend niedrig. Also 75% haben sich zu diesem Thema überhaupt nicht verhalten. Also zum Thema Kultur und Bildung. Und letztendlich haben 5000 Bürgerinnen und Bürger über dieses Projekt entschieden. Das ist schon bitter.
Das ist ja, Sie haben es gesagt, eigentlich ein ganz seltsamer Vorgang. Also das Theater muss saniert werden. Das Theater braucht für diese Zeit eine neue Spielstätte. Der Stadtrat sagt ja, selbst das Land Bayern sagt, es zahlt 75% der Kosten. Und dennoch kommen dann die Bürger und sagen, nee, machen wir nicht. Können Sie mal aus Ihrer Perspektive so ein bisschen schildern, was da die Argumente auch der Gegner dieses Neubaus waren?
Also der Freistaat hätte gezahlt 75% der abzugsfähigen Kosten. Also es ist nicht alles, was dieses Bau kostet, aber es ist richtig viel Geld. Also im Grunde genommen haben die Bürgerinnen und Bürger in Ingolstadt ein Geschenk ausgeschlagen. Und die Argumente sind, die Stellplätze einer Tiefgarage werden reduziert und es wird ein ökologisch wertvoller Park geopfert. Ja, Stellplätze werden reduziert, aber ich meine, auch in Ingolstadt wird es in Zukunft ein neues Verkehrskonzept geben müssen. Die Menschen denken um.
Ist ja auch an sich ein etwas seltsames Argument, einerseits zu sagen, naja, wir kriegen weniger Stellplätze und weniger Autos deswegen durch die Stadt und auf der anderen Seite damit zu argumentieren, naja, da verschwindet jetzt ein Park. Ja, das ist irgendwie seltsam.
Ja, also das ist völlig, genau. Aber es ist auch nicht so, dass da ein ökologisch wertvoller Park beschädigt worden wäre, sondern es ist eine versiegelte Fläche. Also diese Bäume stehen auf einer Tiefgarage. Das ist ein ökologisch wertloses Areal, was im Wesentlichen für Drogendealer genutzt wird. Das ist also kein kinderfreundlicher Park in der Innenstadt von Ingolstadt, sondern eine Brachfläche, wenn man so will.
Können Sie denn irgendwas nachvollziehen von den Ängsten, die da teilweise auch geschürt wurden, dass das eben viel Geld kostet? Das Wort Millionengrab stand, glaube ich, vielfach in der Debatte. Ist irgendwas davon für Sie nachvollziehbar?
Ehrlich gesagt, nein. Also wir haben das Pech, dass wir sozusagen einen Museumsbau in Ingolstadt erleben, der weitaus mehr kostet als ursprünglich geplant, 25 Millionen. Also das hat uns sozusagen schon irgendwie sehr beschädigt, diese Debatte. Aber letztendlich geht es eben überhaupt nicht um dieses konkrete Gebäude. Es handelt sich wirklich um einen Angriff auf die Kultur. Anders kann man das gar nicht sagen. Weil vernünftige Argumente gibt es keine. Ökologisch nicht und ökonomisch auch nicht. Weil also ein billigeres Theater kriegt Ingolstadt nie wieder.
Muss man also sagen, dass da quasi populistische Parteipolitik auf dem Rücken des Theaters, auf dem Rücken des Kulturangebots der Stadt betrieben wurde? Also gerade auch, indem man so einen Gegensatz zwischen der Elitenkultur und den einfachen Leuten, den sogenannten, heraufbeschworen hat auf Seiten der Gegner dieses Baus?
Als ich die Plakate gesehen habe, die die Gegner der Kammerspiele verwendet haben, Schüler auf der Straße und Kultur im Palast, da war mir klar, es geht hier nicht um die Verhinderung eines Baus, sondern es geht um sehr viel mehr. Da wird gegen eine vermeintliche Elitenkultur gewettert und unsere Arbeit als Theater ist in Ingolstadt alles andere als elitär. Ganz im Gegenteil. Wir gehen raus in die Stadt, wir sind sehr bürgernah, aber das verfängt natürlich. Also diese Argumente verfangen in der Bevölkerung und dann ist es wahnsinnig schwer, sozusagen diese populistischen Argumente zu entkräften. Da muss man argumentieren und wir gehen nicht auf die gleiche Ebene. Also wir wollen jetzt nicht sozusagen die gleichen Kurzschlussargumente verwenden wie unsere Gegner. Und dann hast du als Kulturinstitution ein Problem.
Haben Sie sich denn selber vielleicht auch vorzuwerfen, dass es nicht gelungen ist, die Menschen in der Stadt für dieses Projekt ausreichend einzunehmen?
Ja, ich habe da natürlich sehr drüber nachgedacht. Wir argumentieren seit 11 Jahren. Es gab, glaube ich, noch nie ein so bürgernahes Verfahren wie dieses Bauprojekt Kammerspiele bzw. Neues kleines Haus. Es gab Bürgerbeteiligung, es gab viele Diskussionsveranstaltungen. Also eine größere Informationsdichte zu diesem Bauprojekt gab es nicht. Es gibt auch kein Projekt, das irgendwie so genau untersucht wurde in Ingolstadt. Und trotzdem gibt es sozusagen immer noch eine große Mehrheit von Menschen, die diese Debatte nicht erreicht hat und die trotz aller Informationsdichte letztendlich gesagt haben, das wollen wir nicht, ohne wirklich genau sich informiert zu haben. Also das erstaunt mich schon auch. Also ich bin da ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt. Wir haben uns eigentlich nichts vorzuwerfen. Wir haben diese Diskussion offensiv und breit geführt. Trotzdem gibt es offensichtlich da so eine Blase, die als Blase funktioniert. Also viele Menschen hat es einfach nicht erreicht. Das kann man schon so sagen, ja.
Jetzt könnte man einerseits sagen, okay, da ist in Ingolstadt jetzt in dieser Sache etwas gewaltig schiefgelaufen. Die größere Erzählung davon und wenn man mal über Ingolstadt vielleicht auch hinausblickt, wäre ja die zu fragen, gibt es da vielleicht auch eine Verschiebung in der Gewichtung, also dass Kultur jetzt zunehmend in diesen Zeiten, in denen es sehr viel ums Sparen geht, in denen sehr große Unsicherheiten im Raum stehen, dass Kultur und aufwendige, millionenteure Kulturprojekte, Kulturneubauten vielleicht zunehmend auch als ein vermeidbares Luxusgut wahrgenommen werden?
Das ist ganz eindeutig so. Also diese Argumente habe ich dauernd gehört, klar. Und ich möchte daran erinnern, dass der Bau von Hartwalter Hämer in Ingolstadt, der ist ja sozusagen nicht umsonst ein denkmalgeschützter Bau, der wurde 1964 gebaut. Da hatte Ingolstadt noch keine 70.000 Einwohner. Also in einer Zeit einer großen ökonomischen Krise wurde in Ingolstadt damals vom Stadtrat beschlossen, ein großartiges Bauwerk, ein großartiges Theater zu bauen, also mit Weitsicht und Klugheit. Und jetzt ist es so, dass angesichts dieser vielen Krisen, die wir gerade haben, natürlich, das wissen wir alle, Corona und Krieg und Inflation, das macht die Menschen mürbe. Und viele sagen, das ist jetzt nicht die Zeit für einen Kulturbau. Aber das ist viel zu kurzsichtig gedacht und kurzfristig gedacht. Denn man muss ja sozusagen in die Zukunft investieren, also auch kulturell und gesellschaftspolitisch. Und das hat eben hier in Ingolstadt nicht funktioniert, was auch ein bisschen damit zu tun hat wahrscheinlich, dass es in Ingolstadt keine starke bürgerliche Mehrheit gibt. Ingolstadt ist eine andere Stadt.
Jetzt ist der Neubau vom Tisch. Frage zum Schluss, welche Optionen bleiben denn jetzt noch? Das Theater muss saniert werden. Wo werden Sie spielen und wie werden Sie spielen in den kommenden Jahren?
Ich habe immer gesagt, es gibt keinen Plan B. Also wir wissen das ehrlich gesagt nicht. Wir werden jetzt versuchen, diesen alten Tanker irgendwie so wetterfest zu machen, wie es irgendwie geht. Wir arbeiten in einem kleinen Haus, das unter hygienischen Gesichtspunkten eine Katastrophe ist. Die Arbeitsbedingungen hier im Haupthaus, also in diesem Hämerbau, die verändern sich ja nicht. Im Gegenteil, die werden von Tag zu Tag schwieriger. Also ich sehe da keine sinnvolle Alternative. Und die Chance, in der Altstadt eine Ersatzspielstätte zu bauen, die sehe ich im Augenblick nicht mehr und sozusagen in die Außenbezirke von Ingolstadt zu gehen, das macht auch keinen Sinn. Ingolstadt ist keine Stadt wie München oder Berlin, wo man irgendwie in andere Bezirke gehen kann, sondern Ingolstadt ist relativ klein in der Fläche. Da kann man jetzt nicht so tun, als würde man sozusagen in einem Randbezirk von Ingolstadt ein Theater aufbauen können, wo es keine Infrastruktur gibt. Also ich bin ein bisschen ratlos und weiß es nicht. Wir werden uns in der Zukunft erstmal so behelfen unter den Bedingungen, unter denen wir arbeiten. Und das ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich sehr frustrierend, weil das auch arbeitsrechtlich alles hochproblematisch ist. Die Arbeitsbedingungen an diesem Haus sind, um es vorsichtig zu sagen, sehr schwierig. Und es gibt keine Perspektive. Das ist das Problem.
Trübe Aussichten also hier von Knut Weber, Intendant am Stadttheater in Ingolstadt. Dort nämlich ist am vergangenen Sonntag der geplante Bau eines neuen Theaterhauses an einem Bürgerentscheid gescheitert. Direkte Demokratie in Zeiten globaler Krisen tat es die Kultur eben nicht gerade leicht. Aber weiter geht's ja dann meistens doch irgendwie. Für viele war er der wohl prägendste Bühnenbildner der 2000er Jahre, Bert Neumann. Durch den Einsatz von Live-Video löste er die Grenzen des Bühnenraums auf. Seine Bildzitate aus der Konsum- und Popkultur sind genauso ikonisch wie Neumanns immer wieder genutzte Glitzervorhänge und Containerverschläge. Bis zu seinem Tod, heute vor genau 7 Jahren, war Neumann eines der Masterminds der Intendanz Frank Castorfs an der Berliner Volksbühne. Ab heute erinnert erstmals eine Ausstellung an den Ausnahmekünstler Bert Neumann. Nicht etwa in Berlin, München oder Wien, sondern auf der Burg des vorpommerschen Dörfchens Klempenow. In dieser Landschaft, ungefähr auf halber Strecke zwischen Neubrandenburg und Greifswald, hatte Neumann viel Zeit verbracht. Silke Hasselmann hat sich für uns auf den Weg gemacht nach Klempenow zu Bert Neumann.
Treppe hoch?
Treppe hoch.
Sagt Lenore Blieber nicht und steigt über die hölzerne Außentreppe hinein in den dunklen Bauch der knapp 800 Jahre alten Burg Klempenow. Einst Rückzugsort für pommersche Herzöge, nun Heimstatt der ersten Bert-Neumann-Ausstellung seit dem plötzlichen Tod des begnadeten Bühnen- und Kostümbildners am 30. Juli 2015. Hier in dem großen, offenen Galerieraum fällt der Blick zunächst auf bewegte Schwarz-Weiß-Bilder. Ein Video in Dauerschleife, das die Kuratoren Lenore Blieber nicht und Thilo Fischer The Lost Sex Tapes genannt haben.
Wir haben alte Mini-DV-Tapes gesichtet, also eher Privataufnahmen aus den Zeiten von 95 bis 2007 sowas, und haben die montiert. Die zeigen im Grunde genommen hier die Gegend. Wir sehen auch die Burg, wir sehen den Garten, das Privathaus, die Familie, die Suche nach einem neuen Haus,
den Friedhof,
Hunde.
Von Sex kann auf diesen Aufnahmen keine Rede sein. Privat sind sie allemal. Ob es ihr schwerfalle, sie mit der Öffentlichkeit zu teilen? Die aus dem mecklenburgischen Wismar stammende Fotografin Lenore Blievernicht, deren Bert Neumann Association sich um den künstlerischen Nachlass kümmert, schüttelt den Kopf.
Ich habe Bert Neumann 1983 kennengelernt oder 82. Und unser ganzes Leben eigentlich eine seltsame Vermischung von Privatem und Arbeit. Deswegen fällt es mir nicht schwer.
Das ist eine kleine Videoarbeit, die ist so um die 10 Minuten lang. Kann man sich hier auf diese für Bert Neumann klassischen Monoblock-Stühle setzen und die sich hier angucken.
4 weiße, unkaputtbare Plastikstapelstühle stehen vor der kleinen Videoleinwand, aber nicht auf den blanken Holzdielen, sondern auf dem, ein Blick in den Katalog verrät es, knapp 3x5 Meter großen Stalin-Bodentuch aus dem Bühnenbild für die Brüder Karamassow von 2015. Es war eine der letzten Volksbühneninszenierungen für Frank Castorf und es sollte die letzte Theaterarbeit des mehrfach als Bühnenbildner des Jahres ausgezeichneten Künstlers Bert Neumann bleiben. Dennoch oder gerade deshalb wollten sie dieses Artefakt für die Ausstellung nicht extra reinigen, sagt Thilo Fischer.
Wie man sieht, er ist total versifft. Man sieht, dass mit diesem Bodenleger wurden 100 Vorstellungen gespielt. Das war ein wahnsinnig langer Abend von 5 Stunden sowas. Und ich würde sagen, dieser Bodenleger liegt auch nicht unbedingt jetzt hier, weil er so wahnsinnig gut repräsentiert, das Gesamtwerk oder eine Linie im Werk von Bert Neumann. Eher, weil er hier wahnsinnig gut reinpasst und uns gut gefällt und weil er auch eine Funktion auch hat. Genau. Ja, er ist benutzbar, die Leute latschen hier genauso drüber. Und das ist, glaube ich, dann der Umgang mit diesem umfangreichen Archiv von Bühnenbildern, Leuchtobjekten, Kostümen.
Dort, wo noch am ehesten Tageslicht den Raum innerhalb der Burg erhält, stehen 7 Schaufensterpuppen mit Rokoko-Kostümen aus der Berliner Volksbühneninszenierung von 2007. Ein Chor irrt sich gewaltig. Bert Neumann, der in der Regel Vorhandenes nutzte, vermischte und neu ins Spiel brachte, habe diese Kostüme komplett selbst entworfen und, er irritierte die Zuschauer gern, Stoffe mit sogenannten Ethnomustern verwendet.
Zum Beispiel hätte ich gerne, das ist ja sehr legendär, die Räuberkostüme ausgestellt, Castorf-Inszenierung 91. Dann haben wir aber gemerkt, dass sie hier nicht reinpassen. Also dass der Raum nach irgendwie was anderem ruft. Und deswegen stehen sie da jetzt.
Eine Holz- und eine sehr enge steinerne Wendeltreppe höher im Turmdach. Eine kleine Lautsprecheranlage drückt eine Tosca-Arie in einer Live-Aufnahme von 1957 durch die Gemäueröffnungen in den Sommerhimmel über Klempenow. Diese Musik, die Lenore Bliwanicht und Bert Neumann liebten, begleitet nun jeden, der auf den Balkon tritt und seinen Blick aus ca. 20 Metern Höhe schweifen lässt. Über die Kanu-Wanderstation an der Tollense, über die Felder, über ein Meer an riesigen Windkraftanlagen in der Ferne, von denen sich nur wenige drehen. Und dann ist da um die Ecke die Autobahn A20 Lübeck-Rostock-Stettin mit der Auf- und Abfahrt, was laut den Kuratoren Thilo Fischer und Lenore Bliwanicht den Ausstellungstitel erklärt. Raststätte 1 Kilometer, Bert Neumann.
Wo man Rast machen kann. Man reist ja anders, wenn man sich manchmal vielleicht ein bisschen mehr Zeit nimmt. Man erfährt eigentlich viel mehr. Und ich finde, dass man keine Angst haben muss vor Kunst und dass das auch in den Alltag tatsächlich so eingreifen kann, dass das eine Sache ist, die Spaß macht und nicht anstrengend ist.
Keine Angst vor der Kunst. Lenore Bliwanicht im Beitrag von Silke Hasselmann über die erste Ausstellung zum Werk des großen Bühnenbildners Bert Neumann, der heute vor 7 Jahren viel zu früh verstarb. Raststätte 1 Kilometer, Bert Neumann. So heißt die Schau und zu sehen ist sie ab heute und bis zum 11. September auf Burg Klempenow in Mecklenburg-Vorpommern. Eine Reise wert.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute vom Schauspieler Martin Wuttke. Und auch für seinen unvergesslichen Theatermoment war Bert Neumann mindestens mitverantwortlich.
Ich habe eine sehr schöne Erinnerung an eine Aufführung, die schon einige Jahre her ist. Es war eine Polish-Aufführung mit Fabian Hinrichs. Ich weiß nicht mehr, welche es war, weil es ja mittlerweile schon einige gibt. Bert Neumann hat das Bühnenbild gemacht, daran kann ich mich erinnern. Und diese Aufführung, da flog die Kuh tatsächlich. Da haben sich ein Bühnenbildner, ein Schauspieler und ein Regisseur und Autor sind da zusammengekommen in einer Weise, wo man nicht mehr sagen kann, das ist die Inszenierung, das ist der Schauspieler und da ist ein Bühnenbildner oder ein Kostümbildner oder sowas. Sondern da ist was zusammengekommen, auch mit dem Publikum. Es gab einen seltsamen Moment, der eigentlich ganz untheatralisch ist. Da fängt er mitten in der Aufführung an, Tischtennis zu spielen und hat als Partner so einen Mikrofonangler. Also eigentlich ein völlig untheatralischer Moment. Ich weiß auch nicht mehr, wie das textlich zusammenhängt. Ich weiß nur noch, das war toll, so einfach toll. Das hatte eine merkwürdige Zärtlichkeit und was Verblüffendes, was gar nicht mit dem Vorgang selber zu tun hatte, sondern was durch was Drittes entstanden ist. Ich weiß es nicht, kann es nicht besser beschreiben. Das war so ein Moment, an den ich mich erinnern kann, wo ich dann nur sagen kann, wow. Also wo man sich beschenkt fühlt, wo man mit auf der Bühne ist und eigentlich mit den Spielerinnen oder mit der ganzen Veranstaltung, mit so einem Raum, ja, wo die Kuh halt fliegt. Ja.
So ein schönes Lob, da fliegt die Kuh. Martin Wuttke über einen genialen Abend von René Polesch und Fabian Hinrichs an der Berliner Volksbühne. Wir wissen leider auch nicht genau, um welchen es sich dabei handelt. Vielleicht fällt es Ihnen ja ein, dann schreiben Sie uns, wir würden uns freuen. Für heute ist Rang 1 aber erst einmal zu Ende.